Jetzt müssen wir Tempo machen, denn das, was wir vorhaben in den Bibelarbeiten, 2. Timotheusbrief, das geht in dieser Woche eigentlich gar nicht. Ich bin ja ganz verzweifelt. Ich habe so neben der Jugend dabei den Essen so eine Gemeindebibelstunde, so einen offenen Bibelabend jeden Dienstagabend, und da braucht man lege ich so einen Brief hintereinander aus, so Evangelium. Da braucht man so 2-3 Jahre dazu, um da durchzukommen, Satz für Satz. Und ich finde das immer schrecklich, wenn man da so reinguckt und hier ein bisschen daraus. Es ist so wahnsinnig viel drin. Aber nun denke ich doch, dass wir versuchen, in diesen 5 Tagen den ganzen 2. Timotheusbrief im Überblick wenigstens uns zu nehmen. Ich schlage euch vor, da ich in den Bibelarbeiten nie alles aus dem Abschnitt, den wir uns vornehmen, besprechen kann, das ist völlig unmöglich, dass ihr in der stillen Zeit morgens den 2. Timotheusbrief lest. Wir haben auf unserer Freizeit heute 1. Kapitel gelesen. Ich weiß nicht, was ihr heute Morgen gelesen habt in der Stille. Wäre schön, wenn ihr versucht, morgens, bevor wir hier zusammenkommen, so die persönliche Stille mit dem Bibelwort zu suchen und euch reingrabt in diesen Brief. Ist vielleicht an vielen Stellen nicht so ganz einfach, aber das Buddeln in Bergwerken hat immer noch reiche Schätze rausgebracht. Ich sag ja immer, dass die Bibel nicht wie die Bildzeitung ist, spricht für die Bibel. Manche Leute machen ja das zum Vorwurf, dass es schwierig ist. Aber das ist ihr Reichtum. So, jetzt sind wir 2. Timotheus Kapitel 1. Lese das ganze Kapitel, obwohl ich es nicht ganz besprechen kann, keine Angst. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, meinem lieben Sohn Timotheus, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Gleich lese ich weiter, erst sagen wir ein paar Takte dazu. Ihr habt doch Bibeln da? Man ist völlig aufgeschmissen, schafft den Menschen Bibeln. Jeder hat ein natürliches Recht auf Bibeln, man ist völlig aufgeschmissen, wenn man nicht in die Bibel schauen kann. Da hat man überhaupt nichts davon. Ich glaube auch kaum, dass man was davon haben kann, wenn man nicht mitschreibt. Entweder an Rand in die Bibel oder auf dem Zettel. Ich muss alles ganz schnell und viel sagen, sonst kommen wir nicht durch. Und dann müsst ihr das aufschreiben und dann muss man das wieder käuen. So ein Bäuerchen machen im Laufe des Tages und dann wieder käuen. Ne? Lass uns einen Augenblick fragen, wer ist eigentlich der Timotheus? Ich weiß nicht, wie weit ihr seine Biografie kennt. Er ist ein ganz, ganz interessanter Mann. Etwa im Sommer 49 nach Christus oder im 50, das kann man nicht ganz genau sagen, 49 oder 50 ist es gewesen, dass der Apostel Paulus in Lystra, heutigen Türkei, damals nannte man das die Provinz Asia, in Lystra den Timotheus kennenlernt. Er war etwa 20 Jahre alt damals. Der Paulus war in einer schlimmen Situation. Hinter ihm lagen 2 schwerwiegende Auseinandersetzungen, die den Mann einsam gemacht hatten. Konflikt mit Petrus in Antiochien. Und Konflikt mit Barnabas, mit dem er die erste Missionsreise gemacht hatte. Da waren Schwierigkeiten, da war Spannungen gewesen. Er war im Grunde ein einsamer Mann geworden. Und in dieser Situation trifft er in Lystra den Timotheus. Wenn ihr mal eben aufschlagt, Apostelgeschichte 16, die ersten 3 Verse, dann hat man das schnell drin. Das ist so ein bisschen die Voraussetzung. Es gibt unheimlich viele Bibelstellen, wo der Timotheus vorkommt, und es wäre eine eigene Bibelarbeit, mal die Biografie zusammenzustückeln aus dem Neuen Testament, soweit man sie kennt. Kapitel 16, Vers 1. Paulus kam aber nach Derbe und Lystra, und siehe, ein Jünger war da, selbst mit Namen Timotheus, Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, aber eines griechischen, sprich hier heidnischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern zu Lystra und zu Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die an jenen Orten waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. da lesen wir, wie die Geschichte mit ihm anfing. Nun, der Timotheus war zunächst so ein mitreisender Mithelfer, dann gebraucht ihn der Paulus, um ihm selbstständige Aufträge zu übertragen und ausführen zu lassen. Und er hat eine enorme Bedeutung. In 6 Briefen des Paulus wird der Timotheus als Mitabsender genannt. Das bedeutet in der Regel, dass er auch wahrscheinlich ein Stück an der Verfassung mit beteiligt war. Haben sie miteinander bedacht, was sollen wir denn schreiben und so. Dieser ist der letzte Brief, vielleicht überhaupt der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat, der 2. Timotheusbrief. Ein sehr persönlicher Brief. Trotzdem offiziell, denn er ist an den Timotheus gerichtet, der in der Türkei, damals hieß das nicht so, in Kleinasien, eine hervorragende Stellung hat. Er hat Älteste, Gemeindeleiter einzusetzen, Diakone, er muss nach dem Rechten sehen, Kirchenzucht praktizieren, seelsorgerlich korrigieren. Da waren enorme Verantwortungen. Der Mann war vielleicht Mitte 30, als er diesen Brief bekam. Paulus sitzt im Gefängnis und geht auf seine Hinrichtung zu. Und Paulus drängt in diesem Brief den Timotheus, komm schnell zu mir. Wir kommen noch zum letzten Kapitel, ganz praktische und persönliche Hinweise. Wir wissen nicht mehr, wie es gegangen ist. Ist er noch hingekommen? Später hören wir dann von der Wirksamkeit nach dem Tode des Paulus nur noch an einer Stelle von Timotheus. Im Hebräerbrief kommt er vor. Im letzten Kapitel, da heißt es dann, dass er freigelassen worden ist, war also auch in Gefangenschaft. Und die historische Tradition sagt, dass Timotheus der erste Bischof in Ephesus gewesen sei. Da spricht manches für, wo man es nicht ganz sicher machen kann. Was wir im 2. Timotheusbrief vor uns haben, ist also der Brief des Apostels an einen wichtigen Mitarbeiter, der eine Schlüsselposition einnimmt. Und dem er deshalb wie ein Vermächtnis übergeben will. Zunächst in diesem Brief, aber dann im mündlichen Gespräch noch. Man spürt den Druck, ich möchte dich sehen noch. Wir müssen noch so manches bereden. Komm, heute wird mein Flugzeug steigen, eine Stunde ist man in Rom, aber damals von Ephesus nach Rom, das war ein halbes Leben, das war entsetzlich viel. So, das ist zur Person. Jetzt noch etwas zum Lesen der Bibel. Ich weiß nicht, ob euch der Name Adolf Schlatter etwas sagt. Das war einer der bedeutendsten Ausleger der Schrift, die wir in diesem Jahrhundert hatten. Professor in Tübingen. Und der hat einmal gesagt, was wichtig ist beim Verständnis der Bibel. Nicht, dass man schnell irgendwelche frommen oder unfrommen Kombinationen macht, sondern dass man sich selber nötigt, hinzusehen und nochmal hinzusehen. Das muss man aushalten. Du wirst spüren, je deutlicher, je länger, je gründlicher du hinsiehst, umso mehr kann Gottes Wort das sagen, was es sagen will. Dass vielen Leuten, auch Christen, die Bibel langweilig wird, hängt damit zusammen, dass sie sie zu schnell lesen und zu schnell ihre frommen Nutzanwendungen draus ziehen. Und dann haben sie immer den Eindruck, wenn ich das lese, entweder habe ich es gar nicht verstanden, dann gehe ich gleich drüber weiter, oder ich habe es verstanden, dann weiß ich schon, wie es gemeint ist. Alles kalter Kaffee, alte Bekannte. Wird natürlich langweilig. Je gründlicher du dich reinkniest, ich sage immer, wenn du es eine halbe Stunde liest, eine Viertelstunde liest, meinst du, hättest verstanden. Wenn du dem eine halbe Stunde standhältst, verstehst du gar nichts mehr. Wenn du eine Stunde standhältst, bist du eine Etage tiefer und fängst an zu staunen, dass da Dinge stehen, die du vorher gar nicht gesehen hast. Lass Gottes Wort reden, was es reden will. Du wirst spüren, es hat eine Gewalt. Es ist original, Originalton. Es ist nicht oberflächliches Gequatsche. Deshalb ist das Arbeiten, das wirklich wie, ich komme aus dem Ruhrgebiet, nicht? Da, die Zechen werden zwar immer weniger, aber wir haben halt noch welche, nicht? Bis 1000 Meter Tiefe, das ist eine schwere Arbeit. Da werden Stollen vorangetrieben, kilometerweit. Neulich war ich in so einem Pütt unten tief, auf 1000 Meter Tiefe, irgendwo auf der 14. Sohle, so wie das heißt. Das Bibelarbeit ist Bergwerksarbeit. Die Bibel ist ein reiches Reservoir. Lasst uns einfahren in den Pütt, ins Bergwerk. Erstens, Grund für die Mitarbeit und Antrieb zur Mitarbeit in Vers 1. Wie gesagt, ich greife 3, 4 Punkte, mal gucken, wie lange die Zeit reicht, raus aus diesem ersten Kapitel und versuche sie deutlich zu machen. Im Vers 1, wie in allen antiken Briefen, ein Absender und Adressat, angereichert mit ein paar Wünschen. Und da heißt es im Vers 1, Paulus, ein Apostel des Christus Jesus, achte drauf, Jesus Christus ist nicht der Name wie Karl Mayer, sondern Christus ist der Beruf, ist der Titel. Bewusst so rumgestellt, ein Apostel des Messias Jesus. Jetzt kommt's. Durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf diese beiden Pole lenken. Was ist der Grund für die Mitarbeit des Paulus? Und was ist der Antrieb für seine Mitarbeit? Er sagt's gleich komprimiert im ersten Satz. Apostel bin ich, Gesandter durch den Willen Gottes. Ich finde, das ist eine wichtige Geschichte, dass man das einen Augenblick ansieht. Der Paulus hat so viel Wechselfälle in seinem Leben erlebt. Hoch und tief, Zerreißproben, Durststrecken, Qualen, dass er alles hinschmeißen wollte, dass ihm gestunken hat, dass ihm Oberkante Unterlippe gestanden hat, die ganze Arbeit. Und da sagt er, warum bin ich denn Mitarbeiter? Warum bin ich denn? Weil ich Sinn für sinnvoll halte? Na, natürlich. Weil es mir Freude macht? Naja. Oft ist große Freude drauf. Warum eigentlich? Der letzte Grund heißt ganz einfach, Gott will es. Gott will mich zur Mitarbeit haben. Ich habe es mir nicht selber gewählt. Es ist nicht meine Lust und Laune. Es ist nicht die schwachsinnige Idee von ein paar anderen. Ich bin nicht ein Spürhund des Erfolges, der immer mit der Nase drauf ist, wo ist Befriedigung zu haben? Wo kann ich Erfolge haben? Und das mache ich gerne. Ich bin auch nicht ein Spürhund des Weges des geringsten Widerstandes. Immer dahin gehen, wo es gerade am leichtesten geht, was gerade dran ist. Ich bin Apostel durch den Willen Gottes. Das ist das Betonfundament seiner Mitarbeiterschaft. Die Verankerung seines Dienstes nicht in den launischen Wechselfällen eines Lebens, auch eines geistlichen Lebens, auch da gibt's launische Wechselfälle. Gott will mich. Wenn's mir Freude macht, schön. Wenn's mir keine Freude macht, in Ordnung. Gott will mich. Welch eine unabhängige Gründung. Warum bist du Mitarbeiter? Warum? Ich möchte dir wünschen, dass in diesen Tagen die Gründung deiner Mitarbeiterschaft solider ist. Das passiert ja, dass man nach Bau eines Hauses feststellt, dass die Fundamente absacken, weil da irgendwie im Untergrund was nicht stimmt. Und neuerdings kann man ja manches machen, dann werden da Stützen drunter gesetzt und da wird was reingespritzt und so. Ich meine, es gibt Experten sicher unter uns, die können das besser beschreiben. Da werden die Fundamente nachträglich unterfüttert, damit sie tragen. Sonst sackt langsam das Haus ab und es kriegt Risse und es stürzt vielleicht sogar ein. Wenn du entdeckst, dass deine Mitarbeit auf Lust und Laune, auf die guten blauen Augen deines leitende Mitarbeiter in der Gemeinde oder im Kreis gebaut ist, dann sei nicht traurig. Man kann schon mal Häuser bauen auf Fundamente, von dem man dachte, sie würden halten, aber dann entdeckt man nachher, dass es Risse gibt. Gut, dass man Fundamente wieder solide machen kann, unterfüttern kann. Es gibt so viel Wechselfälle in der Mitarbeiterschaft, dass unweigerlich die Mitarbeiterschaft irgendwo wegplatzt, aufhört, wenn sie nicht getragen ist von der Gewissheit. Der allmächtige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, der das erste und das letzte Wort in dieser Welt hat, er will es. Darum bin ich sein Mitarbeiter. Das ist der Grund. Zweite ist hier der Antrieb. Da heißt es, durch den Willen Gottes, nach entsprechend der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Das ist der Antrieb. Da vor Jahren bei unserem Christival in Essen, da gab es in so einem missionarischen Grundkurs einen Kernsatz, der hat da eine Rolle gespielt, geistlich sehr, der hieß, wir leben nicht erfahrungsorientiert, sondern verheißungsorientiert. Es gibt eine Menge Erfahrungen im Dienst und die sind zum Loben und zum Danken und zum Bedenken und zum draus Lernen. Aber wir leben letzten Endes als Mitarbeiter nicht erfahrungsorientiert, sondern verheißungsorientiert. Was ist der Antrieb meiner Mitarbeiterschaft, sagt Paulus? Gemäß entsprechend der Verheißung, entsprechend dem Versprechen, dass das Leben in Christus Jesus verspricht. Und das zieht mich nach vorne. Das ist der Motor, der mich antreibt, die konkreten Versprechen Gottes in Anspruch zu nehmen. Sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Unter welchem Gesichtspunkt führst du Gespräche mit anderen Menschen? Oder sagst du ein geistliches Wort in einer Gruppenstunde? Erzählst du eine biblische Geschichte in einer Jungschar? Unter welchen Gesichtspunkten eigentlich das? Ob das beliebt ist? Ob das ankommt? Wenn man so arbeitet, dann kann man ganz schnell aufs Gesicht fallen. Denn dann entdeckt man plötzlich, dass das nicht ankommt. Dass das furchtbar schwer ist. Und dann verliert man die Lust und dann sagt man, das hat gar keinen Sinn. Da schreckt man ja die Leute von ab, müssen wir was anderes machen. Da lebst du erfahrungsorientiert. Verheißungsorientiert leben heißt, Gott hat gesagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Jesaja 55. Und jetzt brauche ich nicht darum zu beten, Herr, lass doch bitte schön dein Wort nicht leer zurückkommen, sondern ich sage, ich danke dir, Herr, dass du gesagt hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und ich danke dir für das Vorrecht, dass ich, kleiner Wurm, beteiligt sein darf, dein Wort weiterzusagen. Nun möchte ich auch wirklich dein Wort sagen. Hilf mir, dass ich nicht mein Zeug rede, sondern deinem Wort verpflichtet bin. Verheißungsorientiert leben kann man in der Mitarbeit dann auch gegen Widerstand, gegen Enttäuschungen angehen. Die Verheißung, nicht unsere Kraft, nicht unsere Dynamik, nicht unser Elan, nicht unser Idealismus, auch nicht die anderen, die uns stützen, treiben uns vorwärts. Gottes Versprechen, in dem Maße, wie ich das ganz praktisch ernst nehme. Manche Leute wissen gar nicht, welche Versprechen es gibt, haben sich da gar nicht klar gemacht, welche Versprechen es da alles so gibt. Paulus sagt, das sind die beiden Pfeiler meines Dienstes. Gott will, dass ich Mitarbeiter bin, deshalb bin ich's. Das ist der Grund. Und nach vorne zieht mich die Verheißung Gottes. Das ist das eine. Jetzt lesen wir weiter. Vers 3. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Voreltern her in reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass dein Gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht und mich verlangt, dich zu sehen, wenn ich denke an deine Tränen. Du meinst die Tränen beim Abschied, nicht? Auf dass ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich des ungefärbten, des ungeheuchelten Glaubens in dir, welcher zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss,
auch in dir.
Das ist doch eine merkwürdige Sache. Zweiter Punkt, also der erste war Grund und Antrieb der Mitarbeiterschaft. Jetzt kommt der zweite Punkt, für die mitschreiben. Die geistliche Vorgeschichte sehen. Ausrufezeichen dahinter. Die geistliche Vorgeschichte sehen. Ist das nicht ein bisschen komisch, was der Paulus hier sagt? Das hört sich ja fast so an, als ob der ganze Glaube doch nur Tradition wäre. Also ich bin immer froh, dass es also Leute gibt, die nicht schon eine fromme Oma gehabt haben und die Christen geworden sind, obwohl ihre Familie eigentlich auf alles gespuckt hat. Viele stellen sich das ja so vor, dass einer überhaupt nur zu Christus kommen kann, wenn er so von mit der Muttermilch an das eingeimpft bekommen hat, sonst kommt er gar nicht auf den Trichter, sonst ist er nicht richtig gepolt. Wenn ich das so überschaue, in unserer Mitarbeiterkreis, in unserer Jugendarbeit sind sicherlich 80% der Mitarbeiter Leute, die aus Familien kommen, in denen man eigentlich vom christlichen Glauben nicht besonders viel hält. Nur der geringste Teil kommt aus Familien, in denen geistlich schon was los ist. Finde ich ganz prima, dass das so ist, ist hoffnungsvoll. Aber jetzt gibt's auch eine Gefahr. Es gibt auch ein bisschen verkrampfte Einstellung bei denen, die du eine fromme Oma gehabt haben. Manchmal begegne ich jungen Leuten, die sind richtig traurig, dass sie nicht erzählen können, dass sie drogenabhängig waren und das wär doch schön, ne? Wenn man sagen kann, ich habe 3 Jahre im Knast gesessen wegen schweren Raub und fast und so. Aber der Herr hat mich gerettet und nun bin ich hier. Und dann hat er gesagt, boah, das ist noch was, nicht? Aber nun ist man zu feige gewesen, anständig einen Bruch zu machen. Ne? Noch nicht mal dazu hat man den Mut gehabt. Da hat man, das Einzige, was man vorzuweisen hat, ist, dass man bei Karstadt mal ein paar Kulis geklaut hat. Aber das hat ja jeder, nicht? Was ist das schon? Ich will sagen, es gibt also eine perverse Haltung, die sich danach sehnt, sozusagen die eigene Vergangenheit schwarz einzufärben, um dann eine Story loszulassen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier mal lernen, beim Paulus zu sehen, wie er seine geistliche Vorgeschichte und die geistliche Vorgeschichte des Timotheus hochschätzt. Der beim Paulus war ja nun wirklich die Umkehr zu Jesus ein Bruch. Von schwarz nach weiß. Denkt an die Damaskus-Geschichte und in Philipper 3 sagt er, was mir wertvoll war, habe ich für Kot angesehen, um Christus zu gewinnen. Hier aber sagt er in Vers 3, ich danke Gott, dem ich gedient habe von meinen Voreltern her in reinem Gewissen. Ich sage, Moment mal, Paulus, das hört sich ja so an, als wärst du schon immer dabei gewesen, im reinen Gewissen. Schon seit Urgroßvaters Zeiten. Was soll das? Hast du dich nicht bekehrt? Hast du nicht das erzählt, wie Gott selber Jesus in dir offenbart hat und dass du nicht anders zum Glauben gekommen bist als durch diesen Bruch? Doch, sagt der Paulus, das ist wahr. Das ist die eine Hälfte der Wahrheit. Nachdem ich das durchgemacht hatte und so umgekrempelt worden bin, habe ich erstaunt zurückgeschaut auf meine Geschichte. Und da sah ich meine falschen Wege, meine Selbstgerechtigkeit und meine ganze verkrampfte Anständigkeit. Aber ich sah mit einem Mal auch mit neuen Augen den großen geistlichen Reichtum in der Geschichte der Väter des Volkes Israel. Er war ja Jude. Plötzlich sah ich die Leidenschaft Israels, das Gesetz und die Propheten ernst zu nehmen. Sie haben alle Verheißungen. Ihnen gehören die Väter. Ich kann das hier jetzt nicht ausführen. Es wäre ein eigenes Thema, das sehr wichtig ist. Wer das Alte Testament nicht kennt, versteht Jesus nicht. Ich wiederhole das. Weil ich glaube, dass diese Tatsache auch unter engagierten jungen Christen sehr wenig bekannt ist. Wer das Alte Testament nicht kennt, versteht Jesus letzten Endes nicht. Jesus kommt aus dem Volk Israel. Er ist der Messias Gottes für Israel und dann für die Völker. Der gekreuzigte Messias ist der Retter der Welt. Der Jude Jesus ist der Retter der Welt, der im Zusammenhang steht mit Abraham, Isaak und Jakob, David und den Propheten. Wer den Zusammenhang nicht begreift, wird nie begreifen, was Gott mit diesem Jesus und mit seinem Volk bis heute eigentlich vorhat und mit uns. Man kann das sehr schnell deutlich machen. Es hat immer wieder in der Kirchengeschichte Bewegungen gegeben, die gesagt haben, das Alte Testament, das interessiert uns doch nicht. Wir sind doch im Neuen Bund und so. Das alte Geschichten ist doch alles so schwer zu verstehen. Und was stehen da für brutale Sachen drin? Das ist ja auch unter unserem Niveau. Schon im 2. Jahrhundert hat das angefangen. Alle Gruppen, die das Alte Testament verachtet haben oder weggestrichen haben, sind über lang oder kurz in der Irrlehre über Jesus geendet. Die Nazis waren ja nur eine ganz große, die hatten ja eine christliche Gruppierung, die deutschen Christen. Die haben auch gesagt, so ein Judenbuch, so Viehzüchtergeschichten da im Alten Testament, das ist ja weit unter dem Niveau des arischen Herrenmenschen und Christen. Ne? Und dann wurde aus Jesus die Karikatur, dieser Führerverschnitt. Und entsprechend das positive Christentum eine abgewandelte Form der Menschenverachtung. An diesem Beispiel ist es das zum letzten Mal mit aller verheerenden Deutlichkeit offenbar geworden, aber es ist bis heute nicht ausgestorben. Überall, wo man das Alte Testament, wo man die Geschichte des Volkes Gottes nicht kennt und nicht als die eigene Vorgeschichte, in die man hineingepflanzt worden ist, begreift, da wird man auch Jesus verzerren und auf die Dauer nicht mehr kennen. Ich sage euch das, um euch Mut zu machen, euch hineinzulesen und hineinzuarbeiten ins Alte Testament. Die Linien der Geschichte Gottes muss man begreifen, damit wir sehen, in welchem Zusammenhang Gott Jesus schickt und in welchem Zusammenhang unsere Welt und unser Leben steht. Die Geschichte Israels ist unsere Vorgeschichte geworden. Deine Biografie. In Vers 5, bei dem Timotheus, da geht's dann noch ein bisschen anders, da ist dann so schön. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, welcher zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Den Vater, den verschweigt er hier höflich und dezent. Der hielt davon nichts. Ich mache jetzt gerade so vertretungsweise in einer Gemeinde Konfirmandenunterricht und da habe ich vorhin Samstag einen Teil der Konfirmanden nachmittags so zum persönlichen Gespräch eingeladen, so einzeln mit ihnen geredet, um ihre persönliche Lebenssituation durchzusprechen und zu fragen, wie sie zu Christus stehen, um weiterzukommen mit ihnen. Und dann hatten wir die Eltern eingeladen anschließend, damit wir denen nochmal richtig sagen, was jetzt Sache ist mit Jesus. Damit wir nicht nur ein Fest veranstalten müssen, sondern sich auch vorher anständig bekehren können. Das wäre gut. Also Anlass der Konfirmation der eigenen Kinder zu bekehren, ist immer eine gute Sache. Und dann habe ich immer gefragt, kommen deine Eltern denn heute Abend auch? Ja, sagt dann ein Mädchen, die Mutter kommt. Ich sage, und der Vater? Ja, der Vater hat gesagt, wenn sie was von ihm wollen, sollen sie zu ihm kommen. Ich habe gesagt, kann schönen Gruß bestellen, ich komme. Und ich hasse das, dass du abgeschoben wirst, sagen, Religion ist halt für die Frauen. Ich meine, bei allem Respekt, dass ihr da, Mädchen da immer diese Lasten tragen müssen, aber die Männer dann sagen, also, das ist doch was für Großmutter und so, da muss man ein bisschen Antenne für haben, das ist ein bisschen was Feminines und so nichts für uns, wir gehen Fußball, Bundesliga ist was für uns und der andere war angeln gegangen und der dritte musste Badezimmer renovieren. Aber er wollte die Drohnen auch sehen, ne? Und da so, das tröstet mich, dass etwa so war es damals schon. So war es damals schon. Ist dem Paulus nicht besser gegangen? Manchmal denke ich, Mensch, wir Pastoren, wir sind so Frauenhilfe, das können wir und so, mit so alten Mütterchen und so betüdeln und so, es geht einem schönen, anständigen Kerl zu begegnen, dann leitet uns die Spucke weg und da sagen die Körper euch, den Ton, den ihr da so säuselt in der Kirche, das ist nix, worauf ein Mann abfährt, ne? Aber beim Paulus war das ja eine andere Sache und, naja, dieses stolze Selbstbewusstsein, diese Arroganz, wir machen das schon, die bei den Männern oft drin steckt. Seht ihr das eigentlich als eine Herausforderung? Man muss doch gegen den stärksten Widerstand. Man kann doch nicht immer nur in Richtung auf den geringsten Widerstand arbeiten. Man kann doch nicht missionarisch arbeiten und immer nur gucken, wo guckt denn schon einer so wie Bruder oder Schwester Rehauge, so sanft und fromm, so verdächtig, dass er sich übermorgen erwecken lässt. Manchmal habe ich den Eindruck, in der Jugendarbeit, in der missionarischen, da guckt man sich die Leute schon aus, die mit dem sanften Gemüt, dem man zutraut, dass sie Christen werden können. An die anderen traut man sich gar nicht ran. Da traut man sich gar nicht ran. Ne? Nun gut, wie es auch sei, der Paulus sagt, denk an deine Oma, Timotheus, das war ein Goldstück. Ungeheuchelter Glaube in ihr und in deiner Mutter auch. Und nein, nicht, dass es so gewesen wäre, dass ein Mensch zum Christen erzogen werden kann, sondern es ist schon jedermanns eigene Entscheidung. Aber es ist doch, es gibt auch ein geistliches Erbe. Und sagt nichts. Das ist nicht von ungefähr. Wenn man in seiner Familie erlebt hat, dass da irgendeiner glaubwürdig mit Jesus gelebt hat. Das hilft. Das stärkt. Das prägt. Und wenn einer dann zum eigenständigen Glauben an Jesus kommt, dann wird die Erfahrung der geistlichen Vorgeschichte, da war eine Oma, die für dich gebetet hat, da war eine Mutter, die hat dir biblische Geschichten erzählt, da war eine Familie, die hat zu Tisch gebetet, anstatt wie die Dackel an den Troch zu gehen. Das hat dein Leben geprägt. Und vielleicht hast du es gar nicht eigenständig vollziehen können. Denen, die es haben, sag doch mal Dankeschön dafür. Viele müssen es entbehren. Ich denke auch viele unter uns haben es entbehren müssen. Ihr jubelt und sagt Dankeschön, dass Gott sich nicht binden lässt an irgendwelche positiven Voraussetzungen, sondern seine Menschen ruft, wo immer her er will. Aber der Paulus lehrt den Timotheus auch dann die geistliche Vorgeschichte, sowohl die Geschichte Israels zu sehen, als auch die persönliche, engere, geistliche Familiengeschichte, wenn da jemand war. Oh, meine Güte, ich komme in Schwierigkeiten. Dritter Punkt, Vers 6 bis 8, wir lesen weiter. Ich glaube, weiter komme ich dann gar nicht mehr, aber das Elend fängt schon an. Vers 6, habt ihr? Vers 6. Um solcher Ursache willen erinnere ich dich, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht. Darum so schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch auch meiner, der ich sein Gefangener bin, sein Gebundener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Glut, worum geht's hier? Es geht hier, das ist das dritte jetzt, die Glut zu heller Flamme entfachen. Ich muss euch das wörtlich übersetzen aus dem Griechischen, da heißt es, Vers 6, bitte schaut rein. Um solcher Ursachen willen erinnere ich dich, dass du anfachst, zu lebendiger Flamme anfachen. So heißt das Wort, ist im Griechischen anazopyrein, das heißt wieder zu lebendigem Feuer anfachen. Gemeint ist, dass es, damals hatte man ja kein Streichholz und kein Feuerzeug und so war das so, dass man über Nacht, Feuer machen war sehr schwierig. Musste immer die Knöchel gegeneinander schlagen oder am Holzkopf reiben, bis Funken sprühten. Und bis das dann anbrannt, das war furchtbar mühselig, können wir uns heute gar nicht mehr reinversetzen. Und deshalb machte man das so, dass nachts die Asche im Ofen zugedeckt wurde und die Glut im Ofen zugedeckt wurde und die Glut blieb dann und am nächsten Morgen tat man was dazu und dann, man musste da immer was am Brennen halten. Da war dann eine glimmende Glut, die musste dann aber wieder zu lebendiger Flamme entfacht werden, wenn man was drauf kochen wollte. Sie war verborgen da, sie war im Ansatz da, aber um nutzbar und wirksam zu sein, musste sie zu lebendiger Flamme wieder angefacht werden. Deshalb ist das ein Fachausdruck aus dem Haushalt damals. Wieder zu lebendiger Flamme anfachen. Und nun sagt ihr, tu das. Luther übersetzt, erwecke die Gabe, das Charisma Gottes. Hier steht im Griechischen der Ausdruck Charisma. Das ist das Gnadengeschenk Gottes. Und Charismen sind insbesondere die Gaben, die Gott einem Menschen durch den Heiligen Geist gibt, damit er als Mitarbeiter arbeiten kann. Im Unterschied zu den natürlichen Gaben, die ein Mensch mitbekommen hat und die in den Dienst eingebracht werden und entwickelt werden, gibt der Heilige Geist jedem Menschen, der zu ihm kommt, Gaben des Heiligen Geistes zum Dienst. Da gibt es eine Fülle von Gaben, der Leitung und der Seelsorge, des Gebetes und der Barmherzigkeit, der Prophetie und der Weisheit, der Lehre, des Gebetes, Sprachen zu reden und wer weiß alles, was wird da aufgezählt. Eine Liste, die nicht abgeschlossen ist, die beliebig erweitert werden kann, Gaben der technischen Hilfe und der musikalischen Hilfe und. Und der Paulus sagt nun, du in dir ist doch, in jedem ist solche Gabe. Gott hat jedem Christen solche Gabe gegeben. Nun haben wir ja eine merkwürdige Vorstellung davon. Wir meinen, wenn Gott eine Gabe gibt, dann muss die perfekt da sein und dann muss die uns antreiben und ohne dass wir was dazu tun müssen, dann sind wir perfekt. Das ist so, wir wünschen uns, dass wir auf die Welt kommen mit den Fähigkeiten, Klavier zu spielen, wie Arthur Rubinstein. Das geht aber gar nicht. Ich spiele so leidlich Klavier, nur die 5 Jahre, die ich das gelernt habe, haben rausgebracht, dass das für einen musikalischen Frühsport reicht, aber für einen Konzertsaal wäre das nie was geworden. Außerdem haben wir nicht genug geübt. Ich wollte ja nicht arbeiten, ich wollte ja mein Vergnügen. Und nicht wahr? Wenn einer ein hohes Talent hat, mit absolutem Gehör meinetwegen, und nicht nur Technik, sondern auch musikalisch das gewisse Etwas, dann übt er 6 bis 8 Stunden pro Tag, um ein Konzertpianist zu werden. Unter dem geht's nicht. 6 bis 8 Stunden pro Tag. Wenn er das nicht tut, dann kann er noch so ein Talent haben, er wird nie ein virtuoser, ein Spitzenpianist werden. Im geistlichen Bereich, da meinen wir immer, dass die Gaben Gottes Zwillingsschwestern der Faulheit wären. Und Gott ist doch der allmächtige Schöpfer und der kann doch alles. Und warum soll ich mich da noch ablacken? Der soll doch anständig Dampf machen, so Feuer unterm Hintern, dass ich sozusagen wie so einen Raketensatz abhebe und einfach tun muss, ohne dass ich da große Entscheidungen zu treffen habe. Wir möchten so gerne ohne Willensentscheidung, ohne Mühe, ohne Training und schweißtreibendes, Muskelkater produzierendes Training, möchten wir die Dinge können. Und wenn man das nicht so leichthin erfolgreich kann, dann sagt man, ich habe da keine Gaben dazu. Das ist ein Jammer. Das ist völlig ungeistlich gedacht. Die Gnadengaben Gottes, beim Timotheus war es die Gabe der Evangelisation, das wird in Kapitel 4, Vers 6 gesagt, dass er den Dienst des Evangelisten tut, da kommen wir dann aber noch zu. Vielleicht muss auch nicht nur eine Gnadengabe haben. Die meisten, in der Regel hat ein Mensch ein Bündel. Er hat ja Leitungsgaben gehabt, ein Bündel verschiedener Gnadengaben, die Gott zusammen arrangiert, die nicht wir entscheiden, sondern die er uns gibt, damit wir an der Stelle, wo wir beteiligt sind am Bau der Gemeinde, etwas Hilfreiches bewirken können. Und jetzt sagt er dem Timotheus, pass auf du, die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, die ist in dir. Würdest du bitte gehen? Ich habe eine Mücke erschlagen. Es war reine Notwehr. Ach ja. Mörder. Ja. Paulus sagt dem Timotheus, die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, ist wie die Glut im offenen der Herd Feuerstelle, morgens bedeckt mit Asche, unten drunter glimmt, es ist nicht aus, aber sie ist, wenn sie nicht zur lebendiger Flamme entfacht wird, auch nicht hilfreich. Und interessant, er sagt nicht, ich bete dafür, dass Gott in dir die Gabe, die Geistesgabe zu einer lebendigen Flamme entfacht, sondern er sagt das dem Timotheus, bitte tu du das. Zünde du die Flamme an. Erwecke du die Gabe, die in dir ist. Da sage ich, wie geht denn das? Die Gaben in mich hineinlegen kann ich nicht selber, das Geschenk Gottes. Aber wie geht denn jetzt das Anzünden? Das kommt, ist in Vers 7 und Vers 8 beschrieben, indem ich im Gehorsam und im Vertrauen die Gabe wage zu betätigen. Der Timotheus hatte nämlich die Gefahr, dass er voller Furcht war und aus Furcht zurückschreckt. Nein, sagt der Paulus, wir haben doch nicht den Geist der Furchtsamkeit bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der Zucht, der Disziplin. Schäme dich des Zeugnisses nicht, auch nicht der Leiden, der Gefangenschaft. Da gab es so viel Schwierigkeiten, so viel Druck, so viel Misserfolge, so viel mangelnde Bestätigung, dass der Timotheus keine Lust mehr hatte, so mitzuarbeiten. Und dann wagte er es nicht mehr. Und dann ging die Flamme aus und es blieb nur noch die verborgene Glut. So denke ich, so fürchte ich, ist es bei vielen, vielen jungen und alten Christen. Deshalb ist die Gemeinde Jesu oft so tot und so müde und so wenig hilfreich. Nicht, weil wir nicht begabt werden. Jeder hat besondere Gaben des Heiligen Geistes von Gott bekommen zur Mitarbeit. Es gibt keine Christen, die keine Gaben haben. Da reden wir noch im Laufe der Woche drüber. Aber es gibt tausendfach Christen, die nicht gehorsam wagen zu trainieren, die Gaben einzusetzen, auch wenn sie auf die Finger dafür kriegen und Schwierigkeiten dafür haben. Und weil sie nicht wagen zu trainieren, einzusetzen, gehorsam zu arbeiten, deshalb bleibt es bei der verdeckten Glut. Aber es leuchtet nicht auf in helfender Flamme. Man kann nichts drauf kochen. Man kann nichts drauf kochen. Helft euch in den Gesprächen und im Gebet in diesen Tagen, diese versteckten Feuer wieder freizulegen und zu entfachen. Zu entdecken, wo sind denn meine Gaben? Was hat Gott mir denn gegeben? In eurem Alter ist man ja noch in einer Zeit, wo die natürlichen Gaben und die geistlichen Gaben am Anfang des Christseins so keimhaft, so samenhaft da sind, dass man erstmal suchen muss und man muss manches trainieren, entdecken, durchaus probieren. Die Jugendarbeit in der Gemeinde ist ein weites Trainingsfeld. Ich entfache die Glut nur zur wärmenden Flamme, indem ich gehorsam im Vertrauen etwas tue für Jesus. So, ich breche das hier jetzt einfach ab, obwohl ich noch so viel sagen wollte, aber ihr werdet euch daran gewöhnen müssen, dass wir in diesen Tagen aus den Abschnitten, die wir jeweils uns vornehmen, immer so einen Bruchteil rausgreifen. Und versteht deshalb nehmt in der Stille morgens diese Kapitel des 2. Timotheusbriefes und grabt euch hinein und durchdenkt und durchbetet sie und tauscht euch miteinander aus und dann setze ich die Bibelarbeiten als einen Zusatz da rein. Jetzt wollen wir einen Augenblick noch beten. Wir bitten dich um Verzeihung, Herr, dass wir deine Geschenke missachtet haben und haben liegen lassen, genörgelt haben, geklagt haben, dass wir nichts können, uns zurückgezogen haben, empfindlich waren. Ich danke dir für deine reichen Begabungen und dass du uns würdigst, deine Mitarbeiter zu sein. Das ist dein entschlossener Wille und deine vorwärtsziehende Verheißung unser Leben trägt. Danke, dass du uns jetzt in die Schule nimmst, damit wir vorwärts kommen und brauchbarer werden. Amen.